Das ist jetzt also mein Treffen mit dem Andi Riegling, Leiter vom ADAC-Testzentrum und natürlich super geeignet, um sowas wie diese Fahrerassistenzsysteme zu testen. Und die funktionieren super, ganz anders, wie es gerade ausgeschaut hat. Aber genau um das soll es erstmal gehen. Wir haben nämlich einfach mal zum Spaß alles ausprobiert, was man sich so wünschen könnte, mit so einem Fahrerassistenzsystem zu tun. So, heute unterwegs nach Penzing, Notfallbremsassistent testen. Dieses schöne Testzentrum liegt auf einem alten, verlassenen Flugplatz. Man hat also unendlich viel Platz für die ganzen Spielereien. Links vorne sieht man ganz innovatives Heizkonzept, das die hier fahren. Und am Anfang steht erstmal ein bisschen Equipment aufstellen. Kunstschweine, die man umfahren kann. Künstliche Autos, die man umfahren kann. Und künstliche Kinder auf Bobbycars. Ja, was der ADAC so alles hat.
Das brauchen wir hier.
Und dann braucht man natürlich noch ein schönes Auto mit vielen Assistenzsystemen jeglicher Art, um damit spielen zu können.
Weil ich nach unten scroll.
So, Front Assist, aktiv.
Alles aktiv. Alles Ausweichunterstützung, aktiv. Ausweichunterstützung.
Wow, das ist spannend.
Das interessiert mich auch.
Abstandswarnung. Und mehr kann man auch gar nicht einstellen, also früh, mittel, spät. Fahrprofil normal, zuletzt gewählter Abstand, Vorfahrtsstreckenverlauf, super.
Sehr cool.
Ob er rückwärts kann?
Das war's. Jetzt fahren wir gleich um hier.
Und dann würde ich jetzt mit dem Notbremsassistenten zwei Sachen probieren. Einmal langsam drauf fahren, mit vielleicht unter 30.
Und dann schneller.
Sollte er eigentlich bremsen. Und wenn wir dann schneller unterwegs sind, so über 50, dann haben wir zumindest eine frühe Warnung. Und das mit der Ausweichunterstützung, das klang eigentlich auch spannend.
Ja.
Dann greift er vielleicht irgendwo im Lenkrad noch rein. Ich fahre jetzt mal so mit solide 28.
Ja, das hat funktioniert.
Boah, das ist ja beinahe komfortabel. Also man kann auch anders bremsen.
Das ist jetzt so gut wie nicht selbst gelenkt.
Ja, doch, hält die Spur tatsächlich. Obacht.
Oh. Ja.
Also mein Ziel ist jetzt mal nicht mehr zu bremsen,
okay,
sondern jetzt warten wir mal einen Bremsrum ab und dann steuere ich außen rum.
Gut. Andi, ich freue mich tierisch, dass du mich hier beherbergt hast beim ADAC-Testzentrum in Penzing. Du bist hier Leiter und wir haben jetzt vorhin so ein Auto mal geprüft, ob so ein Notstoppassistent funktioniert. Das größte Problem war, dass ich mutig genug sein musste, dass ich auf dem Gas bleibe, weil die Dinger bleiben stehen. Aber das ist auch eine kritische Frage, finde ich. Wie verlässlich ist denn sowas? Ich meine, sehen wir es mal so, wie es ist. Es ist ein Notfallassistent, das heißt, er greift im Notfall ein. Wenn er nicht eingreift, schlecht für einen Notfall, aber wenn er eingreift, kann er es nur besser machen. Also so sind die eigentlich konzipiert.
Das ist die perfekte Zusammenfassung, ja. Und da gibt es aber viele Missverständnisse, weil viele denken, sie könnten sich darauf verlassen, ja. Und Aha. Das ist genau der Punkt. Im Notfall kannst du Glück haben und der hilft dir. Eine Garantie gibt es keine. Das ist halt einfach ein Assistenzsystem und ein Assistent. Ja.
Wie sicher ist denn das in zwei Richtungen? In die Richtung, also wie zuverlässig ist es, besser gefragt. Gibt es da Statistiken, dass er eingreift in einem Notfall? Und gibt es auch Statistiken, dass er eingreift, obwohl gar nichts ist?
Also die Statistik, natürlich kann man in der Unfallstatistik nachvollziehen, wenn man vergleicht Fahrzeuge mit und ohne Notbremsassistenten, was die bringen. Das ist also wirklich nachweislich. Es gibt auch dieses Thema False Positives, also Eingriff, wo es vielleicht nicht berechtigt war, wird aber statistisch nicht erfasst. Ja, das geht dann oft so in die Richtung polemische Stammtischdiskussionen und wird manchmal auch ein bisschen überzogen wahrgenommen tatsächlich.
Das wäre auch nicht so schlimm, oder? Wenn der mal aus Versehen bremst.
Ehrlich gesagt nicht, nein. Also das muss man einfach kontrollieren können.
Wir haben es ja vorhin gemerkt, er wird ja richtig schlimm in die Eisen gehen, sowieso bei niedrigen Geschwindigkeiten. Da war jetzt auch nichts dabei, wo ein anderer nicht auch drauf reagieren könnte,
nein, der hinter mir fährt. Kein Thema, Gewöhnungssache. Das ist beim Lenkassistenten noch ein größeres Thema, weil den hast du ja die ganze Zeit mit drinnen. Und im Zweifel muss man wissen, okay, Baustellenmarkierungen, das Ding wird durcheinander kommen. Mhm. Und dann hältst du das Lenkrad lieber mal fester, weil es vorkommt, aber eigentlich jetzt kein direktes Sicherheitsrisiko darstellt, sondern der Nutzen überwiegt weit.
Mhm. Also das ist der Punkt, bei dem wir heute stehen. Mit den Assistenten, die verbaut sind, haben wir einen Nutzen, der einfach positiv sein kann. Alles, was negativ mitkommt, ist so gering oder nicht nachvollziehbar, dass es in die Sagenwelt gehört. Irgendwie. Also ich habe es noch nie erlebt. Meine Eltern haben ein Auto, das eine Abstandsregelung hat und der bremst auch im Notfall. Einmal hat er das auch schon mal gemacht. Und da war nie irgendwas. Hunderttausende von Kilometern lang. Da sprechen wir davon, dass es wahrscheinlich bei jedem dritten Auto, fünften Auto, zehnten Auto in der ganzen Lebenszeit einmal so ist. Also eigentlich vernachlässigbar.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das kommt schon vor, dass du Fehleingriffe hast. Aber wie gesagt, die sind ja völlig kontrollierbar. Also es ist immer die Frage, wie bewertet man das? Und die Nachweisführung des positiven Nutzens, die haben wir gegeben, ja.
Gerade bei dem Rückwärtsbremsassistenten, der ist tatsächlich total billig, muss man sagen. Ja, basiert nämlich auf den Ultraschallsensoren und die hat ja fast jedes Auto.
Ja, das stimmt.
Die Versicherer, die sagen nur, und die wissen es natürlich aus ihren Daten, piepsen ist eigentlich gar nicht wirksam, sondern du musst dann wirklich mit der Bremse eingreifen. Und wenn wir mal gesehen haben, geht das ganz gut.
Also mit 37,
38. Ja, über 30 könnte es schon sportlich werden. Schau mal, ob es noch kann. Wenn man aufprallen, kann nichts passieren.
Ja. Jetzt habe ich aber mitbremst noch. Aber er hat angefangen. Ob er das noch kann.
Zwischen 30 und 50 wird irgendwo die Grenze sein, ja, wo er nur noch
oben ist dann ein
Speed abbaut. Da kann es sein, dass man es ein Stück schieben.
Das ist Wahnsinn, was das Überwindung kostet. Ich bin vom Gas runtergegangen, ne? Und dann hat er aus Bremsen aufgehört. Unglaublich.
Dann müsste man wahrscheinlich schneller fahren. Über 60 erkennen die irgendwann die Spuren.
Wieso über 60%?
Um nicht im Stadtverkehr ständig einzugreifen. Und jetzt müsste er eigentlich lenken.
Na gut, das ist jetzt doof. Ich lenke mal aus der Spur.
Und?
Dann irgendwann piepst er mich an. Ja. Was brauche ich da? 60?
Ja, 70 haben wir jetzt. Das ist ganz gut.
Und ja, man merkt es, der lenkt mit. Cool. Gut, also stimmt das so auch nicht. Es gibt Fehleingriffe, aber erstens gibt es sie sehr selten und zweitens sind sie äußerst unkritisch, weil man selber am Steuer ist.
Kontrollierbar, ja.
Kontrollierbar ist. Es wird ja immer mehr Elektronik. Und wenn ich da mit meinem Mechaniker spricht, dann freut sich der dann nicht unbedingt drüber. wie stehst du da dazu? Hilft die Elektronik? Wahrscheinlich würde ich vermuten, dass du da dafür bist. Bringt die aber auch Negatives mit sich.
Ja, das Negative, ich meine, das ganze Ding wird komplexer. Also das lässt sich nicht mehr alles mit dem Schraubenschlüssel lösen, das ist klar. Ja. Aber das Potenzial ist ja riesig, was die Elektronik mittlerweile kann und auch diese Vernetzung und Intelligenz, die drinnen ist.
Ist das dann fehleranfälliger? Situation, ich starte mein Auto, er sagt, ich habe einen Fehler, Softwarefehler. Also so mein persönlicher Albtraum, arbeitet viel mit dem Computer, schaltet ihn an. Ja. Und dann kommt ja der Moment, wo er sagt, Schreibfehler auf Sektor bla 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 und man denkt sich, um Gottes Willen, Bluescreen kommt und das Auto stützt ab.
Je höher die Komplexität, ja, desto höher ist das
Risiko. Hast du schon mal sowas miterlebt, dass ein Auto abstützt?
Nein, überhaupt nicht. Eben, und das ist ja der Punkt. Also die Stabilität und Verlässlichkeit ist schon deutlich gestiegen. Auch die Laufleistung hat sich ja verdreifacht, ja, von verglichen mit den 70.
Ja, das wird sich ja nochmal verzehnfachen mit den Elektroautos wahrscheinlich. Das ist ja toll. Mimi ist mein Auto auch noch nie abgestützt. Einmal war die Batterie leer, weil die Lichtmaschine, also der Generator, ausgefallen ist. Und dann war, das war voll unangenehm. Autobahnfahrt 120 und der Christbaum geht an. Ne? Und die Servolenkung setzt aus und man merkt, die Bremse setzt aus. Also Bremskraftverstärker setzt aus. Wir sind super zum Stehen gekommen, war alles gar kein Problem, aber dieses Gefühl war zum Kotzen. Und das war eigentlich der einfachste Fall. Es ist ein schlichtes Auto mit einfacher Elektronik, aber eine Servolenkung, von dem geht heute jeder aus.
Ja, klar.
Wenn die aussetzt, das wird jedem unangenehm, sofort, obwohl es noch funktioniert.
Auch ohne Bremskraftverstärker, da merkt man erstmal, was man eigentlich
für was man da reintreten muss. Früher völlig normal.
Aber durch die Elektronik und halt auch, ich würde gar nicht nur sagen Elektronik, sondern Software, kommen wir jetzt wieder in andere Themen rein. Over-the-Air-Updates, welcher Stand vom Fahrzeug ist eigentlich typgenehmigt? Was passiert, wenn der Hersteller ein Software-Update aufspielt? Welche Auswirkungen hat das? Ja, damit müssen wir uns jetzt auch langsam beschäftigen. Wir testen ja Fahrzeuge.
Ja.
Und es kann ja sein, dass 3 Wochen später das Fahrzeug ein ganz anderes Verhalten plötzlich aufweist.
Aufgrund der Software. So was kann man einstellen. Natürlich. Heute tunt man ja auch Motoren mit dem Laptop.
Genau. Mit Updates geht da viel. Und
dann
kannst du jetzt gerade so einen Notbremsassistenten in seinem Algorithmus massiv beeinflussen. Ja?
Und Fehler machen. Würde man meinen, vielleicht komme ich da zu sehr aus der Softwarebranche, aber es gibt überall Bugs, unweigerlich gibt es Bugs irgendwo. Deswegen erstaunt mich das, dass ich da auch, ich kenne die Geschichte nicht, dass die Software wirklich unweigerlich abgestürzt ist oder sowas.
Also,
ich höre nicht davon, auch von meinem Mechaniker, der da super skeptisch ist.
Da stecken ja unfassbare Absicherungsprozesse dahinter.
Ja.
Bei den Herstellern, da passiert schon stark. Viel. Ja.
Also beeindruckend. Also gerade von der Software-Seite her. Deswegen auch kein Wunder, dass alles so lang braucht irgendwie. Also im Allgemeinen sind einfach auch diese Elektronik-Sachen genauso sicher wie der Rest. Eher noch weiter getrieben. Insgesamt das System sicherer und zuverlässiger, als es eigentlich vor 10 Jahren waren. Trotz zusätzlicher Elektronik.
Ja, und gestiegener Komplexität und Intelligenz.
Ja.
Der Verkehrszeichenassistent, der kann ja mittlerweile über GPS-Daten sogar den Straßenverlauf vorhersagen und bremst dich dann automatisch runter
von der Kurve. Was ich das genossen habe, in der Limousine von der Hochschule, Zeichenerkennung auf der Autobahn, das ist so unglaublich angenehm, wenn man nicht da steht und sich wieder überlegt, na was waren jetzt, wie schnell darf ich denn jetzt, wo bin ich denn?
Ja.
Und dann hatte der einen Lenkassistenten und das war super angenehm. Hand aufs Lenkrad und abwarten.
Und wenn der dann noch intelligenter ist, also du beschreibst jetzt da diese Verkehrsschilderkennung, also der liest dann quasi das Schild, aber wenn der den Streckenverlauf über GPS kennt, dann kommt er da auch wirklich in wahnsinnig wirksame Sicherheitsfunktionen
rein. Weil der vor dem Stau schon abbremst quasi oder sowas, nee.
Das gibt es auch tatsächlich, aber jetzt gerade die Landstraße, das ist ja unser Hauptproblem eigentlich in der Verkehrssicherheit. Und du hast ja ganz oft bei uns auf der Landstraße die Situation, du darfst 100 fahren, du kommst aber mit 100 nicht durch die Kurve durch.
Ja, ja, ja.
Und das wissen diese Assistenten mittlerweile und sagen, Kurve voraus, 80
km/h,
reduzieren dich ein bisschen runter.
Das ist
wirklich hilfreich.
Na, das ist tatsächlich so. Also witzigerweise beschreibt es einen typischen Fall, wenn ihr auf einer fremden Landstraße fahrt, wo ich noch nie war, kommt öfter mal vor, ich fahre ja viel umeinander, dann schaue ich auf mein Navi, was jetzt da für Kurven kommen.
Absolut, ja.
Und verhalte mich dementsprechend. Also zumindest, ich sag mal, scharfe Hahnalkurven, irgendwas, wo man rapide abbremsen muss, da hilft einem das immens, aufs Navi zu schauen. Allerdings gibt es Kurven, die schauen auf dem Navi sehr, sehr human aus und sind in Wirklichkeit einfach saumäßig steil, weil man es nicht erkennt. Aber da kommt dann so ein Assistent wieder ins Spiel, weil das kann man halt nicht darstellen.
Und teilweise dann auch von Felddaten. Also das heißt, die Fahrzeuge, die unterwegs sind, melden wieder zurück. Wie fährt üblicherweise da die Masse durch und weiß dann automatisch, was eine angepasste, gute Geschwindigkeit ist, die auch ein, sagen wir mal, naturalistic driving behavior mit sich bringt und jetzt nicht irgendwie maschinell runtergebremst ist auf 30 und du fragst dich, wo es hingeht.
Ja. Wie stehst du autonomen Fahrzeugen gegenüber? Bist du schon mal mit einem gefahren?
Jetzt muss ich überlegen. Ich würde sagen, nein, weil es keine gibt. Mhm. Also es gibt ja viele Testbetriebe und es gibt auch automatisierte Systeme auf der Straße. Ja. Aber ein autonomes Fahrzeug gibt es so eigentlich
also,
noch nicht.
Gut, dann definiere jetzt mal das Autonom, was du wahrscheinlich meinst. Daheim einsteigen, in der Garage und in der Arbeit auf dem Parkplatz wieder aussteigen.
Das wäre autonom, ja.
Ja, das ist immer noch ein gutes Stück davon weg.
Das sind wir ganz weit davon weg. Die Gesetzgebung wird es schon zulassen, gell? Also Deutschland hat da eine Vorreiterrolle und hat da auch ein Gesetz dafür im beschränkten Betriebsbereich. Also
naja gut, es gibt diese verschiedenen Stufen, wo dann, aber da sind wir dann auch bei der vollen Herstellerhaftung am Ende.
Und das macht es so wahnsinnig kompliziert. Auch in diesem automatisierten Fahrbetrieb. Daimler hat es vorgemacht, ja, im Stau kannst du schon die Verantwortung abgeben an den Hersteller. Und dann ist der Hersteller in der Haftung.
Diese Level 3 Autonomie, die dem Fahrer 10 Sekunden Zeit lässt, bevor er reagieren können muss. Wobei die ersten Versuche jetzt da von diesen serienmäßigen Modellen ja liest sich sehr zwiespältig, weil viele sagen einfach, bis das Ding anzeigt, dass ich es einsetzen darf, das ist so selten, dass es gar keinen Spaß mehr macht.
Also, das war auch unser, ich durfte den fahren tatsächlich und das war dann auch das Fazit draus. Also auf der einen Seite ist es ein Quantensprung, die Verantwortung eines Fahrzeugabgebens
zu dürfen. Man darf dann aufs Handy schauen.
Ne? Man darf aufs Handy schauen, ja. Und es geht auch nur in Deutschland tatsächlich und ganz wenigen Staaten, die das überhaupt vom Rechtsrahmen zulassen. Ja. Weil in den meisten europäischen Ländern steht halt im Straßenverkehrsgesetz, der hinterm Steuer sitzt, der ist verantwortlich.
Ja.
Da gibt es diese Ausnahme gar nicht. Also auf der einen Seite Quantensprung, Verantwortung abgeben, sich fremd beschäftigen, vielleicht produktiv arbeiten während der Fahrt sogar. Auf der anderen Seite, wie du gerade beschrieben hast, so selten nutzbar noch, dass es eigentlich keinen Spaß mehr macht. Also
ich denke, da wird viel passieren. Ich habe ja so eine Hoffnung. Ne? Es gibt ja jetzt auch bald so eine Erweiterung von einer EU-Richtlinie, ich weiß es gar nicht genau, dass man 100 bis 130 diese Assistenten einsetzen darf. Oder die gibt es seit diesem Jahr.
Oder?
Seit diesem Jahr, aber ziemlich aktuell.
Ja, das ist richtig.
Genau.
Nur, da traut sich keiner.
Ja, das ist meine Hoffnung. Auf der Autobahn, also der schlimmste Teil in meinem Fahrerlebnis ist der, wenn ich 4 Stunden auf der Autobahn sitze.
Klar.
Man sagt ja immer auf der Autobahn sitzen, weil das ist genau das. Und man wird unkonzentrierter und unkonzentrierter und genervter und genervter. Es liegt nun nicht mal unbedingt am Verkehr. Das wär für mich der Traum. Und nach der Autobahnausfahrt auf Go klicken und sagen, bei der Ausfahrt wächst mich bitte wieder. Also es muss noch nicht mal wecken sein. Der soll mich ruhig überwachen und mich wach halten und anstupfen. Mhm. Aber dann ein Buch lesen zu können oder alleine nur gepflegt eine Unterhaltung zu führen, das wäre schon mal sehr angenehm.
Das ist in Aussicht. Also wie du sagst,
das ist nicht
der
so
Rechtsrahmen,
weit weg,
den gibt es.
Ja.
Die ersten Hersteller sagen, bis Ende der Dekade, ich meine, jetzt haben wir 2024, würden sie sich vielleicht trauen, auf die 130 zu gehen. Erste Stufe war jetzt 60 im Staubetrieb, nur auf der Autobahn, mit diesem wirklich eingeschränkten Nutzen. Da gibt es jetzt noch einen Zwischenschritt, der angekündigt ist, und das ist einfach die Folgefahrt bei bis 90 km/h. Das heißt, du könntest dich auch hinter einen LKW reinklemmen und dann macht es Sinn. Dann würde es für mich auch produktiv werden, weil die beschriebenen 4 Stunden, ob du jetzt 130 fährst oder 90,
das ist mir egal.
Ist egal. Es geht darum, die Zeit nutzen zu können.
Es geht also gerade was jetzt den Zeitaspekt betrifft, ob ich jetzt 130 oder 150 fahre, das bringt mir im besten Fall eine halbe Stunde, im allerbesten Fall, aber der Tag ist ja sowieso kaputt.
Genau.
Also ob ich jetzt 5,5 oder 6 Stunden fahre, wird in den allerseltensten Fällen irgendeinen Unterschied machen. Das würde ich genießen. Kann man auch gut vorstellen, dass das funktioniert, auch wenn wahrscheinlich der Betrieb wieder sehr eingeschränkt sein wird in den Situationen, wo es geht. Vielleicht da muss die Autobahn extrem frei sein, aber selbst das würde einem schon einige Stunden abnehmen. Weil diese Situationen gibt es auf der Autobahn zuhauf, sehr kontrolliert. Da freue ich mich schon drauf. Naja, und beim Rest, hast du dann einen Ausblick, was Hersteller planen? Bis 2030 zum Beispiel.
Also leider ist gerade der Trend weg von dieser echten Automatisierung, in der du die Verantwortung abgeben kannst, weil das so hochkomplex ist. Ja, wir sehen zum Beispiel Daimler, redundante Sensorik, LiDAR-Sensoren, alles teuer, aufwendig. Der Trend geht jetzt leider hin, dass Assistenzsysteme immer mehr aufgebohrt werden, nenne ich es jetzt mal. Also, dass du am Schluss auch mit deinem Assistenten hands-free unterwegs bist, aber jederzeit halt in der Verantwortung. Eigentlich dann
auf die Straße zu schauen.
Wirkt ein bisschen wie Schlafentzugsfolter, genau, gezwungen auf die Straße schauen. Du musst das Auto überwachen und die Straße, das Auto überwacht dich, ob du denn noch auf die Straße schaust. Das ist dann gefühlte Automatisierung oder gefühltes autonomes Fahren. In Wirklichkeit bleibt dann eigentlich beim Fahrer jederzeit die Verantwortung und der Nutzen ist für mich irgendwie erstmal
nicht so fraglich. Also es nimmt einem dann ja schon bei dieser Fahrt mit diesem, das war so ein Assistenzsystem von BMW, glaube ich, Drive Assistant. Der hat auch die Spur schön gehalten, die Geschwindigkeit geregelt. Das waren an einem Tag 6 Stunden hin und wieder 6 Stunden zurück. Und das hat sich sehr, sehr angenehm angefühlt. Viel angenehmer als mit meinem eigenen Auto.
Ja.
Also es bringt einem schon einen Vorteil, finde ich. Allerdings die Aussicht, dass ich dann einfach irgendwas anderes machen darf, das ist einfach zu verlockend. Alleine essen. Ne? Essen, sinnvoll essen. Man isst ja trotzdem.
Zum Beispiel,
ja, man isst ja trotzdem. Aber dann hat man da womöglich seinen Hamburger in der Hand und lenkt irgendwie so, ach ja, keine Ahnung. Man darf es ja eigentlich nicht. Ne? Essen und trinken am Steuer darf man ja eigentlich nicht, oder?
Da bin ich mir.
Ist ein Graubereich, ich weiß es nicht.
Unsicher, ich glaube, es ist nicht explizit verboten. Also, es ist auch, steht auch nirgendwo explizit, dass du die Hände am Lenkrad haben musst.
Okay, gut. Sehr gut. gut. Nächster Punkt: Elektromobilität.
Kommt jetzt, glaube ich, langsam, ja, mit der Marktdurchdringung und es werden immer mehr E-Fahrzeuge. Ja.
Was sind die Erfahrungen aus dem Bauch raus? Wie zuverlässig ist ein Elektroauto im Vergleich zum Verbrenner?
Ich habe ehrlich gesagt keine Indikation, dass da was anderes passieren würde.
Also sie fahren einfach erstmal so zuverlässig, dass man es nicht wahrnimmt.
Ich wüsste nichts anderes. Ja. Also
das ist ja das, von dem wir alle ausgehen. Ich gehe ins Auto rein und es fährt los. Und das tun die genauso.
Witzigerweise, was mir neu war, das Thema 12-Volt-Batterie gibt es immer noch beim Elektrofahrzeug. Ja.
Ja.
Wenn die 12-Volt-Batterie tot ist, dann fährt auch das Elektrofahrzeug mit seinem Hochvoltsystem nicht. Ja.
Okay, witzig, wusste ich nicht.
Kann also genauso passieren wie bei dem Verbrenner auch, dass einfach...
Dass die Batterie leer ist.
Die Stützbatterie leer ist und dann kann der Hochvolt-Akku so voll sein, wie er will. Ja. Da fährt nichts mehr.
Konkreter noch, wie ist das Fahrgefühl? Verbrenner oder Elektroauto? Was würdest du bevorzugen?
Mein persönliches Gefühl, Elektroauto. Ich finde es fantastisch, ja.
Ja.
Also diese ohne Zugkraftunterbrechung wie am Gummiband eigentlich, dieser Komfort, dass man nicht mehr den rappligen Motor da hat.
Ja.
Da stehe ich natürlich auch so ein Stück weit drauf, aber eher als Freizeitgestaltung nett zum Transport. Da will
der Sound dazu, ne? Das ist ja Freizeitgestaltung. Ja, das hört sich irgendwie nachvollziehbar an. Was ist dein Traumauto? Was für Technik braucht
es? Ja.
Wie viel Power braucht es? Was für eine Software soll es dabei haben?
Power braucht es eigentlich gar nicht mehr so viel, oder? Ich meine, Power definiert sich ja als Leistung und ich muss keine 250 fahren. Was mir auffällt und was ich gern habe, ist Drehmoment. Das ist ja nicht gleich Leistung.
Da haben Elektroautos deutlich mehr.
Da haben Elektroautos einfach einen Vorteil. Also jetzt auch so ein E-Golf zum Beispiel mit 136 PS klingt nicht viel, aber durch das hohe Drehmoment bringt er die sofort auf die Straße. Finde ich toll. Und Assistenzsysteme mag ich selber persönlich auch. Wie du es beschreibst, ja, total entspannt ankommen und das Auto hat seinen Part dabei.
Ja.
Finde ich super. Ansonsten bin ich da nicht mehr so picky, muss ich sagen.
Transportmittel,
ich hänge an keiner Marke tatsächlich. Es ist ein Alltagsgebrauchsgegenstand, der funktionieren muss für mich, das ist mal das Wichtigste. Ja.
Und was wären dann vielleicht zum Abschluss deine Wünsche für die Zukunft an die Automobilhersteller da draußen?
Also zum einen natürlich, wenn ich die Automobilhersteller ansprechen darf, geht bitte den Weg und bringt uns echte automatisierte Systeme. Lasst euch darauf ein, auch diese Verantwortung zu nehmen und das entsprechend sicher zu gestalten und nicht nur auf den Verbraucher und Fahrer immer abzuwälzen, weil dann kann ich eben diese Zeit hinterm Steuer gut nutzen. Autonomes Fahren wird kommen, dauert noch lang. Man kann nur immer appellieren, bleibt dran, ja, verliert dann nicht den Mut. Man muss auch noch viel rein investieren. Das ist alles noch kein Business Case, ja, sondern.
Ich denke auch nicht, aber es hat ja alles mal so angefangen. Mit sauteuren Autos, die es erstmal ein bisschen konnten.
Ja.
Bis es dann in Serie tauglich war und auch von Otto Normalverbrauchern genutzt werden konnte. Ne?
Autonomes Fahren wurde halt brutal überschätzt, muss man sagen, anfangs.
Also in der Komplexität unterschätzt.
In der Komplexität unterschätzt und überschätzt.
Und wie schnell es kommen sollte, überschätzt.
Exakt, ja. Es wurde ja ganz anders kommuniziert. Der Tesla hat ja 2018 schon gesagt, 2020 fahren wir alle autonom.
Ja, ja.
Jetzt haben wir 2024 und sehen gar nichts.
Wobei dieser Tesla, der hat ja halt auch diese, eigentlich fahren diese Teslas ja sehr, 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 sehr autonom, aber halt außerhalb von jedem Rechtsrahmen, ne? Das ist ja der Punkt eigentlich.
Eben gar nicht autonom, ja. Also gar nicht sehr, sondern nicht.
Nicht, also momentan nicht, überhaupt nicht.
Genau.
Tatsache ist halt, wenn man die Software tunt, in Anführungszeichen.
Die tut so.
Fährt das Ding mich von meiner Straße vor meinem Haus zur Straße an meinem Arbeitsplatz hin, ohne dass ich da einmal rangreife. Das könnte das Ding, aber halt frei von jedem Rechtsrahmen.
Genau.
Das ist ja das.
Und
deswegen ist es eingeschränkt und ich muss meine Hand aufs Lenkrad legen und mich überwachen lassen.
Und du bist immer verantwortlich, das ist ja das. Ja. Weil der kann schon viel, weil du sagst sehr, sehr, aber der kann halt dann von mir aus 99%.
Ja.
Und dieses eine Prozent zu decken,
aber
das ist die Aufgabe.
Das finde ich aber so bescheuert. 99%, ich denke, ein Mensch funktioniert zu 97%. Ich habe das Gefühl, die Technik würde erlauben, Autos zu bauen, die auf der Landstraße und der Autobahn sicherer fahren als jeder Mensch.
Ja. Ehrlich gesagt, nein. Also jetzt sind wir an dem Punkt von der Diskussion, wo es echt spannend wird, weil man unterschätzt, wie gut der Mensch ist. Stell dir mal vor, wie viele Fehler von anderen du als Autofahrer ausmerzt. Also die Statistik sagt, glaube ich, dass in 1,4 Millionen gefahrenen Kilometer ein Unfall verursacht wird, also in deinem ganzen Fahrleben so quasi.
In 1,4 Millionen?
Glaube ich, aus dem Kopf raus. Und das ist sagenhaft gut. Auch wenn manchmal dumme Fehler passieren, die Maschine natürlich besser könnte, diese Komplexität zu erfassen, ja, die nonverbale
die
Kommunikation.
Zahl, die kannte ich nicht, das ist natürlich schwer beeindruckend.
Das ist
also da müssen wir hinter die... Da müssen wir hinter die 99 noch ein paar Neuner ranhängen.
Wahrscheinlich, ja. Mhm. Und die Komplexität, wie gesagt, nonverbale Kommunikation, wenn ein Fußgänger am Straßenrand steht und du schaust den anderen, dann weißt du, was der vorhat.
Ja.
Und die Maschine kann ja nur Trajektorien bewerten.
Das sind jetzt Forschungsarbeiten tatsächlich. Da gibt es Arbeiten dazu, die Gemütsstimmung oder was auch immer festzustellen, wann ein Fußgänger losläuft. Das sind auch interessante Ergebnisse, die sich da ergeben haben. Eins fand ich zum Beispiel interessant, ne? Der schaut dich an. Dann schaut er weg und erst ein paar Sekunden später läuft er los. Das heißt, er macht einen Vertrauenscheck mit dir, der Fußgänger, und dann konzentriert er sich auf seinen Weg kurz und läuft dann los, ohne nochmal mit dir quer zu checken. Aber so ist das Verhalten von Menschen. Ne?
Ja.
Man holt sich das Vertrauen ab, die Zusage, wie auch immer, und dann verlässt man sich darauf und versucht es umzusetzen.
Wir sprechen jetzt auch schon von Fußgänger-Dummies, die den Kopf rotieren können, genau aus dem Grund, weil dann auch ein Assistenzsystem vielleicht bewerten kann, welche Blickrichtung hat der, deine Innenraumerkennung checken kann, welche Blickrichtung hat der Fahrer, hat er den wahrgenommen oder guckt er in die andere Richtung, und dann kann ich auch entsprechend Warnkaskaden-Eingriffe anpassen, und auch dieses, hat man eingangs, dieses Thema Falschauslösungen nochmal drastisch reduzieren, und anpassen.
Ja, da habe ich den Menschen unterschätzt und die Maschine überschätzt. Vielen Dank, Andi. Es hat mir super viel Spaß gemacht, da draußen rumzufahren.
Josef, das hat mich total gefreut, dein Besuch. Ja.